Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir beginnen gleich mit einem Film zu einer einzigartigen Sängerin, einer Jahrhundertstimme sogar, Amy Winehouse. Sie war in den 2000er Jahren ein musikalisches Genie und fand dann recht schnell ein recht unwürdiges Ende. Diese Woche erscheint der erste Spielfilm über ihr kurzes Leben. Gleich hören wir die Regisseurin und die Hauptdarstellerin dazu. Zeit für ein Märchen. Ein Märchen von einer jungen Frau aus der britischen Arbeiterklasse. Geschiedene Eltern, jüdische Wurzeln, eine Frau, die nichts hat, außer einer Stimme, die in die Musikgeschichte eingehen wird. Die Oma weiß das auch.
Von der Grundschule no, no, no. Zu ausverkauften Konzerten. Das wird eines Tages geschehen. Mit deiner Stimme, ganz klar.
Amy Winehouse. Mit zwei Alben wurde sie zum größten Musikphänomen der 2000er Jahre. Es folgten Alkohol, Drogen, eine mediale Hetzjagd und der Tod mit nur 27 Jahren. Seitdem probiert man immer wieder einen Spielfilm über ihr Leben auf die Beine zu stellen. Dokumentarfilme hatten wir schon, unter anderem Amy von Asif Kapadia. Aber jetzt ist es soweit. Der erste Spielfilm über das Leben von Amy Winehouse kommt in die Kinos am Donnerstag. Der Titel wie einer ihrer größten Hits, Back to Black.
Ich schreibe keine Songs, um berühmt zu sein. Ich schreibe Songs, weil ich muss etwas Schlechtes in was Gutes verwandeln.
Regie führt Sam Taylor Johnson. Hatte sie Hemmungen, das Leben dieser immer noch geliebten Ikone zu verfilmen?
No. No, because I my first film was Nowhere Boy about John Lennon, so I understood a large fan base and the expectations and the responsibility that came with that.
Nein, erzählt Sam Taylor Johnson in einem Interview, das ich diese Woche mit ihr führen konnte. Sie hat ja schon mit Nowhere Boy das Leben des jungen John Lennon erzählt und weiß seitdem spätestens, wie heftig Fans mitunter auf Spielfilme über ihre Idole reagieren. Dennoch war Back to Black für sie eine Herausforderung. Amy Winehouse starb vor nicht mal 13 Jahren. Die Erinnerungen an sie sind noch sehr gegenwärtig.
But it's very different in the sense that this is more recent history and people I feel are feeling still quite raw about it. So there's a different emotion around Amy Winehouse in that way.
Back to Black erzählt nur einen Teil des Lebens von Amy Winehouse. Zentral ist ihr Verhältnis zu der Großmutter, die sie mit der Liebe zum Jazz und Soul infiziert hat. Wenn Amy dann ihren ersten Plattenvertrag unterzeichnet, macht sie ganz klar, dass sie nicht das nächste Popsternchen werden will.
Weißt du, was Girl Power für mich bedeutet? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Damit eins klar ist: Ich bin kein Spice Girl.
Regisseurin Sam Taylor Johnson nutzt die persönlichen Songtexte von Amy Winehouse als Kommentare zu ihrem Leben. So erzählt der Film das Leben von Amy Winehouse über ihre Songs. Das war die Grundidee von Back to Black.
Because that way I could go to a sort of authenticity and a truth that was hers and not ours.
Authentizität und Wahrheit der Musik als Idee für einen Film und nicht so sehr die realen Lebensumstände. Den großen Krisen, die in vielen Dokumentarfilmen im Zentrum zu Amy Winehouse erzählt werden, sie dadurch auch als Opfer der Verhältnisse erzählen, das alles wollte Sam Taylor Johnson bewusst nicht erzählen.
You know, we're always looking at who's to blame and why did this happen. And what I wanted to do was to kind of reframe that back to the music and to celebrate the music and to uphold her. And to kind of find a place of respect for her, rather than just the victim of her tragedy that we all know and was eclipsing who she was.
Herausfordernd war das Suchen nach einer Schauspielerin. Viel wurde spekuliert. Wer kann das? Wer kann Amy Winehouse spielen? Lady Gaga, Naomi Rapace, Sam Taylor Johnson fand Marissa Abella. Und die hatte einen Höllenrespekt vor dieser Rolle.
Yeah, I mean, I definitely did feel wary and aware of the pressure and the responsibility of playing an icon.
Und eine Prise Respekt war angebracht, denn die Regisseurin wollte von ihrer Schauspielerin, dass sie selbst die großen Hits von Amy Winehouse singt mit ihrer eigenen Stimme.
Like lady, yeah,
Und dafür hat Marissa Abella nicht nur viel Gesangsunterricht genommen, um den Sound von Amy Winehouse zu imitieren, sie hat auch probiert, ihre Körperhaltung, das Gesicht beim Singen von Amy Winehouse nachzumachen, wie sie mir in Berlin erzählt hat.
I wanted singing lessons because I wanted to look like her when she sang. So I wanted to see how I had to move my jaw, how I had to move my head, my voice, my, the, you know, what that looked like.
Du hast eine Schwäche für die Bad Boys.
Amy Winehouse und die Männer, vor allem die Liebe zu Blake, der sie mit harten Drogen konfrontiert. Das ist das emotionale Zentrum des Films. Und sowohl Hauptdarstellerin als auch Regisseurin betonen, diese Liebe zu Blake zu verstehen, diese fundamentale große Emotion, das bedeutet, Amy Winehouse zu verstehen. Laut Regisseurin Sam Taylor-Johnson wollte Amy Winehouse keine Karriere, kein Geld. Sie wollte Liebe. Liebe mit großem L, tiefgreifend, epochal. Profund.
She wanted love in a very deep and profound and a big way, and it had to sort of almost feel painful, and she had to experience everything in that manner.
Und Marissa Abella ergänzt, dass diese Liebesbedürftigkeit sich in der Musik von Amy Winehouse materialisiert hat. So ist diese Kraft der Musik zu verstehen. Doch der mediale Ruhm, den sie später erlangt hat, schüchterte Amy Winehouse ein. Je bekannter sie wurde, desto stärker wuchs der Wunsch in Amy Winehouse nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Privatheit.
And when that love turns into something else, turns into fame, then you crave that love from elsewhere. And I think she started to crave it in intimacy and in privacy.
Back to Black erzählt das auch, indem wir immer wieder Amy Winehouse sehen, wie sie versucht, schwanger zu werden. Sie möchte ein Kind. Ein Kind, das wäre vielleicht ein Ausbruch aus dieser Teufelsspirale von Drogen, von Bulimie und Alkohol, von den Medien, von der Jagd nach ihr durch die Paparazzi.
Ich glaube nicht, dass ich nur auf der Welt bin, um zu singen. Ich will eine Ehefrau sein. Ich will eine Mom sein.
So sehen wir eine Amy Winehouse im Film getrieben von ihren Dämonen, von den Dämonen der Sucht vor allem, von den Drogen. Woher diese Dämonen allerdings kommen, das erzählt der Film nicht. Wieso nicht? Regisseurin Sam Taylor-Johnson, konfrontiert mit dieser Frage, meint, sie wollte einfach nicht spekulieren.
You know, it's hard to say, this is where the demons, you know, came from or where they began, and it would be wrong of me to speculate on that. It's just that's how she felt and how emotionally raw she was as she was writing her music.
Nach vielen Gesprächen, die die Regisseurin vor der Produktion des Films mit der Familie von Amy Winehouse geführt hat, sah sie plötzlich ein sehr trauriges Leben vor sich, das völlig in den Songs der Alben Frank oder Back to Black erzählt wird. Und apropos Familie, anders als allgemein behauptet, haben Amys Eltern keinen Einfluss auf den Film gehabt und auch kein Mitspracherecht.
There was no approvals that I needed. I had everything I needed in terms of music rights. But it felt wrong of me to go make a movie and not connect with the parents and sit with them and hear them and out of respect listen to their stories.
Back to Black ist ein sehr eigenwilliger Zugriff auf Amy Winehouse, auf ihr Leben, auf ihre Musik, auf ihre Karriere. Die ganze Kritik um ihre Person, die Vorwürfe, auch der kreative Musikprozess, das mediale Chaos, das alles wird ausgeklammert. Es ist ein Film, der sicherlich einige Debatten auslösen wird, auch über die Art und Weise, wie man so ein Künstlerinnenleben überhaupt erzählen kann. Und sicherlich ist diese Geschichte nur die erste filmische Annäherung an eine der bekanntesten Sängerinnen der letzten 20 Jahre. Back to Black, ab Donnerstag in den deutschen Kinos.
Das Album ist weltweit auf Platz 1. Das höchstplatzierte Album einer britischen Künstlerin in den USA. Jemals.
Letzte Woche haben wir an dieser Stelle ja begonnen, uns mit den Folgen des angekündigten neuen Filmförderungsgesetzes zu beschäftigen. Das muss ja dieses Jahr noch durch den Bundestag kommen. Und wir haben gehört, wie positiv vor allem deutsche Produzenten den angekündigten Änderungen gegenüberstehen. Demnach sollen Streamingdienste viel mehr Geld in die deutsche Filmlandschaft stecken, also mehr Geld für mehr Projekte steht da im Raum. Und das klingt erstmal gut. Viele Chancen für den deutschen Film, könnte man sagen. Aber es gibt natürlich auch Kritik. Nicht wenige Player der deutschen Filmszene beschreiben die Mängel am geplanten Gesetz als so groß, dass sie Claudia Roth und ihrem Ministerium den Entwurf am liebsten wieder zurückschicken würden. Christian Berndt hat diese Stimmen gesammelt.
Wir können es uns überhaupt nicht leisten, im Sinne des Filmstandorts Deutschland nur an Stellschrauben herumzudoktern, sondern wir wollen diesen großen Wurf.
Als Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Februar den Referentenentwurf für die Reform des Filmförderungsgesetzes vorgestellt hat, gab es von der Produzentenbranche großes Lob. Zum Beispiel vom Hauptgeschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten, Björn Böning.
Die Erwartungen der Produzentinnen und Produzenten in Deutschland wurden von Claudia Roth überfüllt.
Aus der Kinobranche klingt das Lob dagegen zurückhaltender. Die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Also wenn alles so kommt, wie man sich das vorstellt, dann kann es ein großer Wurf werden, ja. Aber noch haben wir ja ganz viele schwarze Löcher. Wir wissen im Moment überhaupt nicht, was mit der BKM-Förderung ist. Im Moment ist es so, dass Verleih und Kino überhaupt nicht dabei ist.
Claudia Roth hatte letztes Jahr angekündigt, auch im Sinne einer stärkeren Sichtbarkeit des deutschen Films, die Filmverleihe und die Kinos zu stärken. Davon findet sich, meint Berg, kaum etwas im Entwurf. Zum Beispiel ist unklar, ob das Zukunftsprogramm Kino, das es seit 2017 gibt, weitergeführt wird. Was die Kinoverbände begrüßen, ist der Umbau der Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Agentur und dass die Unterstützungen für die Kinos dort künftig automatisiert vergeben werden sollen.
Bis jetzt war es so, dass ein Gremium dreimal im Jahr getagt hat. Dadurch war es alles etwas behäbig. Durch den Automatismus, der jetzt stattfindet, haben wir natürlich ein schnelleres Antragsformat und hoffentlich auch eine schnellere Bewilligung. Zusätzlich haben wir sehr dafür gekämpft, Kinos bekommen ja auch eine Förderung und bis jetzt war es immer so, das, was sie bekommen haben, mussten sie 70% unbedingt zurückzahlen.
Jetzt sollen nur noch 50% zurückgezahlt werden. Aber den geplanten Anteil der Filmförderung für die Kinos findet Berg zu niedrig.
58% geht an Produktion, 25% geht an Verleih und 15% an Kino. Ich glaube, die Zahlen sprechen da für sich, dass die Produktion viel Geld braucht. Das ist uns auch klar. Und Produktion wird immer an erster Stelle stehen. Das ist auch richtig so. Nur im Moment müssen wir ein bisschen gucken, dass wir nachjustieren.
Besonders benachteiligt sehen sich die Kinoverbände bei einer der tragenden Säulen der Reform, dem Steueranreizmodell. Denn es soll nur für die Filmproduktion gelten. Im Februar hatten die großen Verbände der deutschen Kinofilmwirtschaft vom Hauptverband der deutschen Filmtheater bis zur Produzentenallianz Vorschläge für eine Reform veröffentlicht, nach denen das Steueranreizmodell auch auf Kinos und Verleihe ausgeweitet werden sollte.
Es gibt in England ein Steueranreizmodell für Kinos, aber ansonsten gibt es kein Vorbild. Umso schwieriger ist es natürlich, wenn Sie mit einer völlig neuen Förderart kommen. Vielleicht braucht es da einfach auch ein bisschen mehr Zeit.
Für Thorsten Frese, Vorstand im Verband Unabhängiger Filmverleiher, ist es dagegen unverständlich, dass die Vorschläge der Verbände keinen Widerhall im Reformplan der Ministerin finden.
Es sind ja nicht nur Forderungen, sondern ja auch Argumente, die ja darum gehen, wie Filme besser im Kino stattfinden, deutsche Filme auch. Natürlich ist da eine gewisse Enttäuschung, wenn wir dann sehen, dass es sozusagen die Kommunikation sehr reduziert ist und dann natürlich gar kein Ergebnis drin ist von den Vorschlägen, die wir gemacht haben.
Den versprochenen großen Wurf sieht Frese nicht in dem Reformentwurf, allenfalls kleine Fortschritte.
Dass bestimmte Sachen automatisiert werden. Auch natürlich, dass es Veränderungen gibt im Sinne von noch mehr Filmbildung und Diversität. Aber insgesamt ist es so, dass die Möglichkeit für Filmverleiher, deutsche Filme, die herausbringen, unterstützt zu bekommen, eher noch geringer wird als vorher. Es gibt eine Steigerung der Verleihförderung innerhalb der FFA, die ist von 21% auf 25% gestiegen. Aber dadurch, dass der Gesamtbudget voraussichtlich geringer ist, ist es sogar eine Reduzierung.
Und bei Förderinstitutionen, die in den letzten Jahrzehnten geschaffen wurden, wie zum Beispiel dem German Motion Picture Fund, meint Frese, würden die Verleihe überhaupt nicht berücksichtigt. Bei der Kulturstaatsministerin finden die Verleihe, meint Frese, kein Gehör.
Seitdem Frau Roth dran ist, mit uns hat sie noch nie gesprochen. Ich mache zum Beispiel Filmpolitik seit 25 Jahren. Das ist uns noch nie vorgekommen, dass seitdem eine Ministerin und Minister dran ist in der Funktion, es noch gar kein Gespräch miteinander gab.
Die vielen offenen Fragen, vor allem bei der kulturellen Filmförderung, sieht auch der erste Vorsitzende des Vorstandes Kommunale Filmarbeit, Andreas Heidenreich, kritisch.
Beispielsweise gab es bisher eine Förderung für das Abspiel von Kurzfilmen, die ist jetzt komplett gestrichen. Man weiß nicht, ob ein Ersatz dafür auftauchen. Was passiert mit der Filmgeschichte? Da sind viele Fragen offen. Wir haben auch ein paar Vorschläge auf dem Tisch. Die Frage ist halt, dass wir dazu zumindest noch nicht in irgendeiner Gesprächsrunde waren. Und das macht uns so ein bisschen Sorge, weil wir finden, dass es da viel Gesprächsbedarf gibt.
Viele Fragen sind offen und die Zeit wird knapp. Dennoch dieses Jahr muss das Gesetz über die Bühne gebracht werden. Erst danach wird man wissen, ob der große Wurf der neuen Filmförderung gelungen ist.
Christian Berndt über die Kritik am anstehenden Filmfördergesetz. Den ersten Teil unserer kleinen Reihe können Sie immer noch nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.
Hey Stella! Hey Stella!
Ein Schrei, der Theater und dann Filmgeschichte schrieb. Marlon Brando war Anfang 20, als er in Tennessee Williams' Endstation Sehnsucht den Stanley Kowalski spielte. Erst auf der Bühne am Broadway, dann in Hollywood unter der Regie von Elijah Kazan. Das war der Beginn einer Karriere, die bis heute nur in Superlativen beschrieben wird. Marlon Brando, der Titan, der Method Actor, der Pate.
I want you to rest well and a month from now this Hollywood big shot's gonna give you what you want.
Too late, they start shooting in a week.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
So viele kultige Leinwandfiguren hat Brando erschaffen. Don Vito Corleone haben wir gerade gehört oder den Colonel Kurtz in Francis Ford Coppolas Apocalypse Now oder den querschnittsgelähmten Soldaten in The Man, seine erste Hollywood-Rolle.
Well, when do I leave? You could do it in a year. Maybe only 6 months. It depends on you.
You mean in 6 months a year I could work my way into a wheelchair? That's what you mean, isn't it? Uh-huh, well, that'd be wonderful.
Diese Woche wäre Marlon Brando 100 Jahre alt geworden und wir wollen uns jetzt auf die Suche machen nach dem, was seine Kunst ausgemacht hat und auch fragen, ob es heute noch Erben von Marlon Brando zu sehen gibt. Und da Brando als Bühnen- und Leinwandschauspieler gearbeitet hat, sitzt mir gegenüber jetzt André Mumort, Theaterkritiker bei uns und Moderator natürlich des Theatermagazins Rang 1. Hallo André.
Hallo.
Dann beginnen wir doch beim Theater. Diese Rolle des Stanley Kowalski bei Tennessee Williams, die seinen Ruhm begründet hat. Was gab der unbekannte Brando damals dem Publikum? Eine Figur vielleicht, ein Spiel auch, der sie unsterblich machte.
Also da gab es eine raue Wahrhaftigkeit, einen radikalen Naturalismus bei Marlon Brando, bei diesem ganz jungen Mann, die man so auf der Theaterbühne tatsächlich nicht gesehen hat. Den großen Stella-Schrei haben wir gerade gehört. Den gab es aber schon in gewisser Weise in einem Stück, das er vorher aufgeführt hat, das heute keiner mehr kennt, Truckline Café von Maxwell Anderson 1946. Da hat er das ganze Haus zusammengebrüllt. Und das hat die Leute derartig beeindruckt, dass Elijah Kazan auf ihn aufmerksam geworden ist und gesagt hat, vielleicht könnte das unser Stanley Kowalski sein. Und das ist ja ein ziemlich fieser Typ, dieser primitive Kowalski, der da am Ende die Hauptfigur vergewaltigt. Eigentlich eher als unangenehme Nebenfigur geplant, als Brando das bei den Proben gespielt hat, mit so einer aufregenden Intensität und auch einer völlig unerwarteten Sensibilität, hat der Regisseur gesagt, das müssen wir stärker machen und hat Tennessee Williams dazu überredet, die Rolle zu vergrößern. Und das hat dann auch zu diesem wahnsinnigen Erfolg geführt.
Wir sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg und dann ging es sehr schnell, erst von der Ostküste am Broadway an die Westküste, nach Hollywood, wo er das Stück auch verfilmt hat, noch ein größerer Erfolg. Was kam denn da mit Brando nach Hollywood, was ja so andere Schauspielstars, die es davor gab, die das Publikum davor kannte, wie Humphrey Bogart oder Clark Gable eben nicht mehr hatten?
Ich glaube, so muss man es auch wirklich verstehen. Marlon Brando war etwas, was man noch nicht gesehen hatte, sowohl auf der Bühne als auch vor allen Dingen im Film. Und das hat aber auch was mit seiner Sexualitätsdarstellung zu tun. Männer im Film, die typischen Hollywood-Stars, die waren eigentlich immer gekennzeichnet durch so eine kernige Kontrolliertheit, so ein Selbstverständnis der lässigen Souveränität. Die haben sich nicht beeindrucken lassen. Und wenn es da um Sex ging, dann brauchte man immer irgendeine Verführerin, irgendeine weibliche Darstellerin, die das aus ihnen herausgekitzelt hat. Und dann haben sie sich halt dazu herabgelassen, da auch ein bisschen Sex auf die Leinwand zu bringen. Damit hat Brando komplett Schluss gemacht. Da gibt es wirklich ein neues Kapitel in der männlichen Selbstdarstellung. Gefährlich, auch eher als abschreckendes Beispiel, nicht unbedingt sofort als Identifikationsfigur, wie zum Beispiel später bei James Dean, der diese Jugendkultur ganz anders repräsentiert hat. Brando war gefährlich, aber da war jemand, der gezeigt hat, hier findet Sexualität tatsächlich statt. Etwas raus Rohes, etwas Gefährliches, etwas sehr Maskulines, was aber auch eine weiche, verletzliche Seite hatte. Und diese Ambivalenz, die war neu und die war wirklich eine Herausforderung und hat ihn tatsächlich mit der Rolle eines Vergewaltigers, das muss man allerdings auch dazu sagen, zu einem Sexsymbol gemacht. Mhm. Das ging Anfang der 50er Jahre.
Wir müssen auch über dieses Label Method Acting sprechen, was ja immer mit ihm assoziiert wird. Da heißt es auf Amerikanisch immer Acting Naturally. Also das ist ja fast schon Oxymoron, nicht wahr? Also Acting, es ist ja Spiel, das ist Maske. Naturally, Natürlichkeit ist irgendwie das Gegenteil dessen. Ist Brando ein Method Actor gewesen? Und wenn ja, was müssen wir darunter verstehen, wenn wir diese Rollen oder diese Filme heute sehen?
Er war kein Method Actor. Er hat diesen Begriff abgelehnt. Das hatte aber eigentlich gar nicht so viel mit dieser Methode der Schauspielerei zu tun, sondern eigentlich eher mit konkurrierenden Schauspielschulen. Seine große Mentorin war Stella Adler und die hatte mit dem Actors Studio von Lee Strasberg nichts zu tun. Und er wollte da auch nicht vereinnahmt werden. Lee Strasberg hat das aber gemacht. Der hat immer wieder gesagt, nein, nein, der Marlon war auch bei uns. Er hat so mal so an zwei Kursen teilgenommen, hat es aber überhaupt nicht ernst genommen. Bei Method geht es ja darum, dass man immer nur auf die eigenen Erfahrungen zurückgreift, auf die eigenen Traumata, dass man völlig in die Rolle hineingeht und sich gar nicht mehr intellektuell sozusagen darauf einlässt. Das war bei Brando interessanterweise nicht der Fall. Der hat kreativ an Rollen gearbeitet, auch intellektuell, aber mit größter Natürlichkeit und da überschneidet sich das auch. Und deshalb ist es auch berechtigt, dass eigentlich alle späteren Method-Actor sich immer irgendwie auch auf Marlon Brando bezogen haben, weil er hat es eigentlich vorgespielt, dass man ihn gar nicht mehr von der Rolle unterscheiden konnte, auf der Leinwand zum Beispiel.
Er gewinnt dann den Oscar, seinen ersten On the Waterfront, ein hochpolitischer Film und ab Mitte der 1950er Jahre kann er eigentlich machen, was er möchte. Er ist ja ein Superstar. Und dann kommt aber etwas zu diesem Ruf noch dazu, was ihn über Jahrzehnte verfolgen wird. Er ist schwierig. Er macht Stress am Set, er sucht Streit. Wie kann man das erklären?
Er hatte keine Lust. Ja, okay. Das muss man ganz einfach sagen. Es hat ihm keine Freude gemacht. Es ist tatsächlich so. Immer wieder haben Leute gesagt, das kann doch nicht sein, du bist ein Genie, du hast die Schauspielerei revolutioniert, jetzt mach doch was draus. Er wollte es nicht. Er hatte tatsächlich viel mit sich herumzuschleppen aus der Kindheit und vor allen Dingen ein Grundgefühl, dass das, was er macht, eigentlich nichts wert ist. Das hat ihm sein Vater vermittelt, ein Stück weit auch seine alkoholkranke Mutter, die selber Schauspielerin war. Er hat sich ihr verpflichtet gefühlt, hat dann das Spiel in Hollywood mitgespielt, hat viele relativ durchschnittliche Filme gemacht, hat versucht, sich anzupassen. Es hat ihm einfach keinen Spaß gemacht. Und das hat sich dann letztlich durch seine gesamte Karriere bis zu seinem Tod durchgezogen, dass er immer mal wieder Projekte ausprobiert hat, aber nicht wirklich mit voller Überzeugung dabei war.
Und dann war er aber dennoch ein politischer Geist, der hat sich engagiert. Während der Hetzjagd von Senator McCarthy gegen angebliche Kommunisten in Hollywood stand er immer auf der Seite der geblacklisteten Künstlerinnen und Künstler. Er marschierte mit Martin Luther King nach Washington. Also kann man sagen, ein Mensch, der seinen Ruhm dann doch genutzt hat, um politisch aufmerksam zu machen.
Das war das Einzige, was ihm wirklich wichtig war. Und insofern passt er fast besser in unsere heutige Zeit als in diese Zeit, wo man das von Künstlern, vor allen Dingen von Schauspielern, nicht erwartet hat. Die sollten ihren Job machen und nicht irgendwas über Moral erzählen. Aber er hat tatsächlich auch sich immer wieder mit der amerikanischen Presse angelegt und gesagt, ihr bringt hier irgendwelche Klatschgeschichten von Hollywood-Stars, ihr redet über irgendwelche unwichtigen Filme, während da draußen wirklich die schrecklichsten Ungerechtigkeiten passieren. Er hat sich auch gegen die Todesstrafe stark gemacht. Er ist immer wieder auf Demos gegangen. Er hat eine Zeit lang mit den Black Panthers sich zusammen aktivistisch gezeigt. Dann hat er sich davon wieder distanziert. Er war eigentlich nur interessiert an diesen politischen Dingen und gar nicht an dem Showbusiness.
Sprechen wir über den späten Brando. Er kam ja dann immer wieder raus und dann hat er den zweiten Oscar gewonnen als der Pate bei Francis Ford Coppola. Sein Auftritt in Apocalypse Now, auch da gibt es diese Geschichten, wie er sich am Set verhalten hat. Er sollte abnehmen, er wurde aber mal dicker, ihm war das alles egal. Und dann macht er in Europa einen Film, Letzter Tango in Paris, der heute ja auch immer wieder neu gedeutet wird. Du hast ja schon dieses Gefährliche an den Rollen von Brando, das Täterhafte auch gerade erklärt.
Ja, wobei der letzte Tango in Paris natürlich ein Skandalfilm, ein Film, der eben berühmt, berüchtigt war von Anfang an durch seine fast pornografische, für die damalige Zeit fast pornografische, naturalistische Darstellung von Geschlechtsverkehr auf der Leinwand. Da ist viel schiefgelaufen bei den Dreharbeiten und Brando selbst hat das auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nach diesem Film hat er gesagt, das mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder so viel von mir selber zeigen und mich auch nicht wieder an so eine psychoanalytische Situation von einem Regisseur bringen lassen, wo ich plötzlich was über mich und mein eigenes Leben erzähle und das erkenne ich dann auf der Leinwand wieder. Da hat auch Missbrauch stattgefunden, muss man einfach sagen. Die Schauspielerin Maria Schneider ist da nicht so behandelt worden, wie man sie hätte behandeln müssen, weil der Regisseur sich gesagt hat, diese Sexszenen, da können wir sie doch mit überraschen. Das müssen wir ihr vorher gar nicht so richtig erzählen. Dann ist die Reaktion schockierter. Also man kann sich das heute kaum noch vorstellen, was da tatsächlich so an sexistischem Grundgefühl bei diesen Dreharbeiten, aber auch von Seiten des Regisseurs in diese Produktion mit hineingebracht wurde. Er hat auch zu Marlon Brando gesagt, du spielst hier meinen Penis. Hm. Das fand Brando auch nicht lustig. Das ist ein hochproblematischer Film, aber zusammen mit dem Paten im selben Jahr, fast im selben Jahr entstanden, hat man gesehen, wenn er dann doch nochmal die Gelegenheit hatte, ein Projekt zu spielen, bei dem ihm doch ein bisschen was am Herzen gelegen hat und wo er seine schauspielerische Qualität auch zeigen konnte, dann hat er fasziniert und hat vor allen Dingen auch das Publikum immer noch völlig in seinen Bann geschlagen.
Jetzt ist Brando seit gut 20 Jahren tot. Wie ist das heute eigentlich? Sehen wir noch so Brando-Erben? Kann man noch was von diesem gefährlichen Spiel sehen oder war er derart einzigartig, dass sich alle nur an ihm abarbeiten, aber so richtig einen Erben oder eine Erbin sehen wir vielleicht nicht?
Es hat halt diese Erben in den 70er Jahren vor allen Dingen so extrem gegeben. Jack Nicholson, Robert De Niro, Al Pacino, die haben sich alle an ihm orientiert. Es war auch der Held ihrer Jugend und das hat den Schauspielstil so stark beeinflusst, dass wir das bis heute eigentlich auch noch als fast eine Selbstverständlichkeit haben. Ich würde sagen, Joaquin Phoenix ist vielleicht jemand, der heute das eigentlich noch repräsentiert, auch dieses Image zu sagen, ich identifiziere mich nicht so wirklich mit dem Starsystem und mit Hollywood. Ich bin auch so ein bisschen anti eingestellt und zeige aber extreme schauspielerische Leistungen. Ich glaube aber so ein bisschen, dass die Zeit dieser Extremschauspielerei gerade in die Krise gerät. Ich glaube, dass da heute eine ganz andere Sensibilität eingefordert wird. Man muss auch nicht mehr über die eigenen Grenzen und vor allen Dingen auch nicht über die Grenzen der Mitspielenden oder derjenigen, die da am Set sind, hinausgehen, um ein tolles Kunstwerk zustande zu bringen. Da hat sich in der Sensibilität was verändert und dieser Geniekult, insbesondere dieser Mann, der sich alles traut, der auf niemanden Rücksicht nimmt, der auch überhaupt nicht sich an die Regeln halten muss, weil da entsteht ja große Kunst und die ist bei Marlon Brando ja nicht immer entstanden.
Das
manchmal
stimmt.
Schon, aber nicht immer. Das ist wirklich heute sehr viel kritischer anzusehen als damals, aber diese Intensität, die Brando vorgelebt hat, die wünscht sich, glaube ich, heute noch jeder Schauspieler zu erreichen.
100 Jahre Marlon Brando und sein Erbe, André Mumort, reflektierte mit mir über dieses Denkmal des Kinos. Vielen Dank.
Sehr gern.
Italienische Wurzeln hatte Marlon Brando ja auch und zurzeit habe ich das Gefühl, dass wir mit so einer kleinen Welle an italienischen Filmen im Kino konfrontiert werden. Das war in den 70er und 80er Jahren irgendwie ganz normal in Deutschland. Da kamen zwei italienische Filme die Woche in unsere Kinos. Das hat sich nach vielen Krisen eigentlich eingestellt. Jetzt ist es aber wieder soweit. Es könnte ein zweiter Frühling des italienischen Kinos sich abzeichnen. Allein diese Woche sind zwei unglaublich erfolgreiche Werke in unsere Kinos gekommen. Nächste Woche dann auch der Cannes-Hit La Chimera. Jörg Taschmann hat sich diese italienischen Kinohits für uns angesehen und erklärt uns auch, wieso gerade italienische Filme in Italien auch Barbie und Oppenheimer in den Schatten stellen.
Guten Morgen, Ivano.
Es beginnt mit einer Ohrfeige. Dieses tägliche Ritual widerfährt der dreifachen Mutter Delia jeden Morgen nach dem Aufwachen durch ihren Mann Ivano. Häusliche Gewalt ist ein wichtiges Thema dieser so ungewöhnlichen Tragikomödie, die oft mehr Komödie als Tragödie ist. Es waren die Geschichten ihrer Großmütter und Urgroßmütter, die Paola Cortellesi zu ihrem Regiedebüt inspirierten. Ihr Schwarz-Weiß-Film »Morgen ist auch noch ein Tag« spielt 1946 und vor allem eine Schlüsselszene verdeutlicht die Intention der Regisseurin.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà.
Wenn der gewalttätige Ehemann die Kinder aus der Wohnung schickt, um seine Frau zu schlagen, inszeniert Paola Cortellesi das wie ein Tanz in Zeitlupe, in dem die Schläge wie Pantomime wirken. Verstärkt durch den populären Song »Nessuno«, in dem es im Refrain heißt »Niemand kann uns je wieder trennen«, will Paola Cortellesi weder voyeuristische noch coole Gewalt zeigen. Sie nimmt bewusst Anleihen bei der Opera Buffa.
Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te.
Morgen ist auch noch ein Tag, brachte wie kein anderer Film 2023 die Italiener zurück ins Kino. Viele Zuschauerinnen sahen den Film mehrmals, brachten Freundinnen, aber auch ihre Männer mit. Gerade die Machos im Film agieren oft lächerlich und Paola Cortellesi vermittelt in einer grandiosen, hochemotionalen Schlussszene viel Hoffnung. Bis heute haben in Italien über 5,5 Millionen Zuschauer Morgen ist auch noch ein Tag gesehen. Wie reagiert die Filmemacherin auf diesen Erfolg?
Es gab lange Schlangen vor den Kinos. Wir schalteten viele Spots, damit die Leute wieder zurück ins Kino gehen. Vor allem die Jüngeren, die sich jahrelang Filme nur auf den Plattformen anschauten und oft nicht einmal mehr wussten, was ein Kinosaal ist. Wir Italiener denken immer, woanders ist alles besser. Aber das stimmt nicht. Wir können hier auch schöne Filme drehen und haben den Stolz für unsere eigene Filmindustrie wiedergefunden. Das erfüllt mich mit Freude.
È come un ritrovato orgoglio, però è un orgoglio ritrovato e questa è una cosa che proprio mi fa tanto piacere.
Das italienische Autorenkino punktet beim Publikum vor allem durch Genrevielfalt gestandener Regisseure und Regisseurinnen. Matteo Garrone schuf mit Io Capitano ein bewegendes Flüchtlingsdrama. Francesca Archibugi drehte mit Der Kolibri ein Familienmelodrama. Altmeister Marco Bellocchio lief in die Bologna-Entführung zur filmischen Höchstform auf und Nanni Moretti hat mit Il Sol dell'Avenire auf Deutsch in etwa Für eine sonnige Zukunft seinen schönsten Film seit Jahren gedreht. Er verkörpert dort den Filmregisseur Giovanni, der einen Film über 1956 mit vielen italienischen Liedern drehen möchte. Morettis augenzwinkernde Mischung aus Film im Film über die Nöte eines kommunistischen Chefredakteurs der Parteizeitung L'Unità während des Arbeiteraufstandes in Ungarn 1956 ist ebenfalls eine Reflexion über das Filmemachen in den Zeiten der Streamer. So muss Morettis alter Ego, der Regisseur Giovanni, zu Netflix. In einer satirischen Szene beten die Verantwortlichen dort ihr Credo herunter. Netflix sieht man in 190 Ländern und ein Film ohne What the fuck-Moment können nicht funktionieren.
In questo film manca un momento what the fuck.
Comunque i nostri due protagonisti sono degli attori eccezionali, eh?
Sì, no, forget about Italian actors.
Of course. Guardi, non parliamo di attori. In Italia non avete uno star system, mentre i nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi.
In Italien feierten 620.000 Zuschauer Morettis amüsant-melancholische Utopie. Der deutsche Verleiher verschob das Werk auf unbestimmte Zeit. Für den Erfolg der italienischen Autorenfilme gibt es Gründe. Es wird viel Plakatwerbung gemacht und man setzt auf regelmäßige Previews und damit auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Kino ist in Italien außerdem sehr preiswert. Mit Bonuskarten zahlt man manchmal nur 5 bis 7 Euro pro Kinobesuch. 2023 erreichte man in Italien über 70,6 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil des einheimischen Kinos liegt bei 26%. Das ist nach Frankreich der zweithöchste in Europa.
Jörg Taschmann über den Frühling des italienischen Kinos. Die erwähnten Filme Io Capitano und Morgen ist auch noch ein Tag sind seit Donnerstag in unseren Kinos. Woody Allen gehörte lange zu den Regisseuren, die jedes Jahr einen Film gedreht haben. Umso größer war die Überraschung, als er angekündigt hat bei den Filmfestspielen von Venedig letztes Jahr, dass er ab nun keine Filme mehr drehen möchte. Ein Glücksfall, sein 50. Werk, soll jetzt auch sein letztes werden. Am Donnerstag kommt dieser 50. Woody Allen-Film auf die deutschen Leinwände. Und von einem Alterswerk kann man angesichts von einem Glücksfall eigentlich nicht sprechen. Wie so oft bei Woody Allen geht es auch hier wieder um die Liebe, um Seitensprünge und Wiederbegegnungen.
Eins habe ich wirklich aus meiner ersten Ehe gelernt. Der Erfolg einer Ehe kann und darf nicht erarbeitet werden. Es darf nicht nur eine Last sein, sondern muss etwas sein, wonach man sich sehnt.
Fanny? Fanny Moreau?
Schon häufiger hat Woody Allen in Paris gedreht, doch dies ist sein erster Film, den er komplett auf Französisch mit französischen Schauspielern und Schauspielerinnen gedreht hat. Und bevor ein Glücksfall auf die deutschen Leinwände kommt, spreche ich über diesen Film mit Anke Lewicke. Anke, schon der Titel Ein Glücksfall, das ist so ein typischer Woody Allen-Titel. Da ist doch schon eine gewisse Ironie drin, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also einerseits haben wir ja das Glück, aber dann auch den Fall. Und Fall, damit kann ja Fallen gemeint sein oder auch der Kriminalfall. Und fangen wir mal mit der Handlung an. Ein Glücksfall könnte zum Beispiel die Ehe von Fanny und Jean sein. Also sie ist eine erfolgreiche Kunsthändlerin, er ein erfolgreicher Finanzberater. Sie leben in einer schicken Wohnung, in einem schicken Viertel in Paris. Und Woody Allen ist doch so ein Meister der Konversation und so aus Dialogfetzen bekommt man ganz schnell mit, dass sie sich eigentlich wie eine Trophäe fühlt, dass die Ehe etwas Stickiges hat. Und dann Zufall, Schicksal oder Glücksfall, sie trifft einen ehemaligen Schulkameraden, der jetzt so ein mittelloser Schriftsteller ist, also so eine typische Woody Allen-Figur, kommt so ein bisschen Bohem-Stimmung mit rein, die beiden haben eine Affäre, ihr Ehemann bekommt das mit, Privatdetektiv, und er beschließt, kurzen Prozess mit seinem Widersacher zu machen. Ja, und dann beginnen viele weitere Fälle.
Ja, es gibt vor allem auch dann einen richtigen Kriminalfall und Verbrechen. Und ich habe mich dann erinnert gefühlt daran, dass es in vielen Woody Allen-Filmen auch immer darum geht, mit Verbrechen davonzukommen. Nicht wahr? Verbrechen und andere Kleinigkeiten ist so ein Beispiel. Oder eben auch Matchpoint mit Scarlett Johansson, wo es ja auch darum geht, dass Woody Allen Klassenunterschiede mit einer gewissen Beiläufigkeit erzählt, oder?
Ja, ich hätte gerne mal gewusst, was Claude Chabrol zu diesem Film gesagt hätte. Also ich musste manchmal wirklich auch an Claude Chabrols Filme denken, also wie Woody Allen eben die Selbstsicherheit dieser Klasse zeigt, der High Society, die sich in ihrer egozentrischen Lebensweise gar nicht in Frage stellt. Also Fanny mag man ja eigentlich gerne, aber so ihr Job als Kunsthändlerin, so mit Basquiat umgehen, mit einem Straßenkünstler, als sei das so das normale der Welt. Also da kommt schon so ein anderer Tonfall rein. Und Jean hat dann ja so eine Modelleisenbahn und seine Ehe ist ja letztlich auch eine Art von Modell. Also Fanny muss einfach ins Leben passen. Das finde ich total gut gezeichnet. Und als Gegenpol kommt dann eben dieser mittellose Schriftsteller hinein, wo dann auf einmal Gedichte gelesen werden, die dann auch irgendwie mit dem Lebensgefühl übereinstimmen. Und was du eben meintest, auch hier schafft es eben Woody Allen aus diese Geschichte, die ja auch was Tragisches hat, mit so einer Kriminalkomödie zu verbinden. Gleichzeitig hat der Film ja auch was Kaltblütiges, so einen schwarzen Humor. Also ein Mann verschwindet einfach mal, die Frau bleibt alleine zurück. Was ist mit ihrer Verletztheit? Und der Film überspielt das dann aber immer so grandios. Und dieses Überspielen, das sagt ja auch wiederum viel über den Lebensstil, die Lebensweise dieser Gesellschaftsklasse aus.
Woody Allens Filme hatten ja immer etwas Sketchhaftes, etwas Episodenhaftes. Und gerade in den letzten Jahren wurde ihm das auch immer wieder zum Vorwurf gemacht, dass diese Figuren sich irgendwie wiederholen. Würdest du denn sagen, dass es jetzt bei einem Glücksfall auch eine Art Wiedererkennungseffekt gibt, wenn wir uns die Figurentypen anschauen?
Ja, aber das ist doch vielleicht auch das Schöne, dass man die wiedererkennt, aber dass sie trotzdem immer noch so was ganz Eigenes haben. Also eben dieser Schriftsteller, der liest eben keine amerikanische Poesie, sondern französische Poesie. Und diese Fanny bringt ja auch noch mal so was ganz anderes rein mit ihrem, ja, sie ist eine erfolgreiche Frau. Und der Gegensatz ist dann aber wiederum ihre Mutter. Und die finde ich ja wirklich ein Highlight. Da musste ich ja an Diane Keaton denken. Die hat so was Unorthodoxes, diese Frau, die dann ab und an mal vorbeischaut. Und sie kriegt auch mit, dass mit dem Ehemann ihrer Tochter irgendwas nicht stimmt. Also auch sein anderer Geschäftskollege ist ja schon verschwunden. Sie findet dann in der Schublade auf einmal eine Visitenkarte eines Privatdetektivs. Also sie ist so eine verdichtete Woody Allen-Figur, eine Wahrheitssucherin. Und vielleicht ist sie auch der Glücksfall des Films, weil sie ist ja am Ende diejenige, die in irgendeiner Form Gerechtigkeit walten lässt.
Du hast ja schon erwähnt, dass Woody Allen vor allem so als Konversationskünstler, als Meister des Dialogs bezeichnet wird. Ich glaube, da ist der Blick auf seine Visualität seiner Filme immer so ein bisschen unterrepräsentiert. Er hat ja jetzt hier in Paris gedreht, nicht wahr? Also es ist die Frage, ist das das Postkarten-Paris, das wir kennen, oder wie könnte man sein visuelles Verfahren beschreiben?
Naja, er hat ja schon mal Midnight in Paris gedreht, da ging es ja um Amerikaner in Paris und ich musste herzhaft lachen, als er da mit einem Baguette unterm Arm über eine Brücke in der Seine geht. Das ist ein Paris, wo man gar nicht so sehr die Sehenswürdigkeiten sieht, aber Vittorio Storaro, sein Kameramann seit vielen Jahren, dem gelingt es wirklich so, Paris von innen heraus zu zeigen. Also es ist so ein herbstliches Paris, man flaniert einfach gerne mit den beiden Verliebten über die Boulevard war's. Und wenn schon keiner in diesem Film so bei sich ankommt, kann man wenigstens sagen, Paris ist ganz bei sich in diesem Film.
Anke Lewicke über den 50. und vielleicht ja auch letzten Film von Woody Allen. Ein Glücksfall kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Vor 60 Jahren wurde das Filmmuseum in Wien gegründet. Bis heute ist das Haus im Zentrum der Stadt, im Gebäude der Albertina, eine feste Adresse für Kinofans aus ganz Europa. Die Gründer Peter Krohn-Lechner und Peter Kubelka wollten 1964 mit dem Filmmuseum den Kollegen in Paris und Berlin gleichziehen und einen Ort für alle Spielarten des Kinos schaffen. Heute ist das Filmmuseum Wien vor allem dafür bekannt, keine Berührungsängste mit den populären Kinoformen zu haben. So gibt es im Herbst zum Beispiel eine Filmreihe zu Filmen über Unterwasserwesen. Vor dem Eingang steht der schöne Satz: Das Filmmuseum ist eine Cinemathek, die Ausstellungen finden auf der Leinwand statt. Ich konnte letzte Woche in Wien mit dem aktuellen Leiter Michael Löbenstein über die Geschichte des Filmmuseums zum 60. Jubiläum sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, welche ersten Erinnerungen er denn mit dem Filmmuseum verbindet.
Meine erste Begegnung mit dem Filmmuseum war Mitte der 1990er Jahre, als Martin Scorsese in Wien war. Also ich war so ein klassischer Fall eines Studenten, der damals schon viel ins Kino gegangen ist, mit meinem damals Studienkollegen und Wohngemeinschaftsmitbewohner Dominik Kamalzade, selber dann Filmkritiker geworden und jetzt Leiter des Filmfestivals hier in Österreich. Und wir waren natürlich neugierig, Martin Scorsese zu sehen. Und ich erinnere mich, dass wir natürlich keine Chance hatten, irgendeine Vorstellung in Anwesenheit von Scorsese zu besuchen. Aber wir gingen dann in Mean Streets. Und ich erinnere mich an so zwei ganz widersprüchliche Impulse, nämlich einerseits die unglaubliche Qualität der Projektion und einfach dieses Erleben einer wirklich konzentrierten und gleichzeitig sozusagen versunkenen, kontemplativen Kinoerfahrung. Aber rundherum all dieses Ritual von eingefleischten Cinephilen. Also das war so eine Erfahrung, wo wir nachher gesagt haben, toller Film, fantastisch, dass man so etwas hier sehen kann, aber das ist schon ein merkwürdiger Ort. Das ist wie ein Club, zu dem man nicht dazugehört. Ich denke, das ist etwas, was Cinemathéken sowieso immer ein bisschen anhaftet. Also einerseits verstehen sie sich so, als so etwas wie eine Speerspitze fortwährender Erneuerung, wollen nicht erstarren, wollen keine Orte von Liebhaberei sein. Andersrum sind es natürlich zutiefst Orte von Liebhaberei und auch Verehrung. Also so diese Impulse, mit diesen Impulsen zu arbeiten, ist einfach eine Herausforderung, aber gleichzeitig eine wunderbare Aufgabe. Aber das war so eine Erstbegegnung und dann war die nächste Begegnung, das müssen dann ein, zwei Jahre später gewesen sein, der Beginn von Peter Kubelkas zyklischem Programm Was ist Film?, das wirklich so etwas wie ein Curriculum, vor allem für junge Menschen, in Richtung des unabhängigen Films und des avantgardistischen Filmes ist. Und ich war in einer Vorführung, wo ich Wavelength, einen Film von Michael Snow, das erste Mal gesehen habe, der aus einer einzigen langen, langen Einstellung, einem Zoom auf eine Wand und dazu einer Geräuschkulisse besteht. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Also, dass ich so etwas, was ich sonst nur aus meinen Theatererfahrungen kannte, also Stücke, die auch provokativ mit Dauer und mit Wiederholung arbeiten, mit den schmutzigen Elementen des Alltags. Also das war wie in ein Castorf-Stück gehen. Nur das in einem Reproduktionsmedium, etwas, was Menschen so wütend macht, dass sie türschlagend den Saal verlassen und gleichzeitig ein audiovisuelles Erlebnis, das mich wirklich in Trance versetzt hat. Also da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass wirklich mein Horizont massiv erweitert wird. In nur einer Dreiviertelstunde denke ich anders über Film nach. Und das ist so, das bleibt dann schon hängen. Da erinnert man sich auch 30, 35 Jahre später noch gut daran.
Sie haben das Filmmuseum 2017 übernommen und mussten es wahrscheinlich durch eine Zeit navigieren, die das Kino eh nie so erlebt hat, also durch die Corona-Pandemie. Und in dem Moment, wo die Kinos schließen musste, gab es ja in Anführungsstrichen kein Filmmuseum. Und ich frage mich, und wenn ich mit Kinobetreibern spreche, auch mit Leuten, die Filmmuseen leiten, da geht es gar nicht mehr darum zu öffnen. Ich glaube, die Zeit ist ganz gut abgearbeitet. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das Publikum wieder? Und ich weiß nicht, wie ist das mit dem Filmmuseum in Wien jetzt zum 60-jährigen Jubiläum? Ist man wieder da, wo man vor der Pandemie war? Kann man überhaupt auf diesen Stand zurückgehen? Muss man anders denken, wenn es darum geht, Zukunft, Publikum, Filmmuseum?
Für mich ist wie für viele andere die Zeit der schlimmsten apokalyptischen Fantasien von wegen Untergang des Kinos oder das ist jetzt tatsächlich das Ende dieser Form von sozialem, kulturellem Erleben, das ist, denke ich mal, abgesagt für einige Zeit. Also ich sehe im Gegenteil eigentlich ein sehr lebendiges und starkes Interesse von Menschen, wieder Kulturveranstaltungen zu besuchen. Das gilt für Konzerte genauso wie für Kino. Auf den Höhen puncto Publikumszuspruch, auf dem man noch ein paar Jahre auch vor Covid war, da sind wir nicht und ich bin auch skeptisch, ob wir wieder zu dieser Höhe kommen. Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass doch ein großer Teil der Alltäglichkeit von Kulturbesuchen schon Jahre vor Covid angefangen hat, zurückzugehen. Und im Prinzip ist ein Wendepunkt 2014-15 tritt ein. Da werden langsam die Gelegenheitsbesuche weniger. Und zwar, wir gehen um geringfügig zurück, aber stetig. Jedes Jahr wird der Gelegenheitsbesuch weniger und weniger, während die Mitgliedschaften stabil bleiben bei uns. Also daran kann ich sehen, dass man sozusagen ein treues Stammpublikum hat und eine große Bindung. Aber so dieses spontan ins Kino gehen, dass Menschen im Zuge ihrer Abendgestaltung oder Tages- oder Wochenendgestaltung einfach beschließen, unvorbereitet oder aufgrund von Impulsen, die jenseits von einem Abo-Modell oder so sind, reinzugehen, das ist im Abnehmen. Und ich glaube, das wird jetzt wirklich für uns spannend. Wir sehen viel mehr junge Leute jetzt zu uns kommen. Wir haben jetzt auch neulich dieses Non-Stop-Kino-Abonnement angefangen bei uns mit einzuführen, also so eine Art Eat-All-You-Can-Karte für Programmkinos. Das hat bis jetzt tolle Resultate, also da kommen tatsächlich viele junge Menschen pro Vorstellung, die sonst das Filmmuseum nicht kennengelernt hätten. Da bin ich jetzt neugierig, ob sich aus dem sozusagen eine neue Alltäglichkeit des Kinobesuchs wiederentwickelt. In meiner Alterskohorte, ich bin 50 heuer, da habe ich gesehen, dass Corona eigentlich noch beschleunigt hat, so eine Tendenz, die aber auch schon davor da war. Es ist einfach so kommod und so praktisch, dass man auf so vielen Kanälen Filme mittlerweile sehen kann, dass man gerade, wenn man so in den seinen 40ern bis 50er Jahren ist, womöglich sogar Kinder hat, berufstätig ist schon eine Weile und mit all diesen Annehmlichkeiten dann manchmal denkt, nun soll ich jetzt rausgehen und mir mühsam aus dem Programm rausklamüsern, wo läuft denn dieser Film jetzt? Oder sehe ich einfach im Internet nach, welcher Streamingdienst ihn anbietet? Und das ist, glaube ich, gerade für so etwas wie den Mittelstand, der ganz stark den, vor allem den Programmkino- und Arthouse-Bereich getragen hat, das ist tatsächlich ein Dämpfer gewesen. Also da bin ich neugierig, wie das in den nächsten Jahren sich entwickelt.
Denkt man denn auch kuratorisch dagegen und überlegt sich dann auch Programme, die dann vielleicht auch diesen Bewegungen etwas entgegensetzen? Also wenn ich jetzt auf das Jahr 2024 gucke, dann sehe ich sowas wie die Seeungeheuer im Film. Und das ist natürlich schon so spannend, wenn man das ganze Schwimmende, die schwimmenden Schlangen, die Monster aus der Tiefsee, das spricht natürlich mehr als nur den harten Cinephilen an, nicht wahr?
Ja, definitiv. Man muss dazu sagen, das Filmmuseum ist immer schon weniger streng gewesen als sein Ruf. Peter Kohnlechner beispielsweise stand immer ganz gern im Schatten des übermächtigen Peter Kubelka und sozusagen den apodiktischen Aussagen wie ausschließlich Originalfassungen, das Kino ist nur für Kenner. Kohnlechner hat jedes Jahr immer die besten Filme aus dem Forum in Berlin nachgespielt, also als zu dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, Filmmuseum macht nicht Festival. Der hat einen ganzen Monat im Prinzip das Forum nachgespielt. Und auch Alexander Horvath, mein unmittelbarer Vorgänger, der ja 16 Jahre das Museum geleitet hat, war ja wirklich kein Kind von Traurigkeit in puncto Berührungsängste in Richtung populäres Kino. Was sich aber doch gravierend geändert hat, ist, dass wir über die äußere Form und vor allem die Struktur von Retrospektiven anders denken. Das Filmmuseum hat früher monolithische große Retrospektiven mit bis zu 50 Filmen hingewuchtet und da hatte man ein treues und vor allem ein substanziell starkes Publikum, das gesagt hat, ja, ich komme jetzt und sehe mir mal 20, 25, 30 Filme da an. Das funktioniert heute in der Form nicht mehr. Es ist so ein fragmentiertes Feld. Ich habe so viel Auswahl im Prinzip jetzt hier in Wien, vor allem zwischen Retrospektiven, verschiedensten Reihen, Festivals, die laufen, Kinostarts, die ja auch nicht mehr lineare Starts sind, sondern lauter kleine Einzelevents, dass wir einfach gemerkt haben, wir haben bei manchen Retrospektiven viel Publikum, das mit sehr schuldigen Gesichtsausdruck nachher kommt und sagt, ich kann das unmöglich alles anschauen. Ich komme zur Eröffnung und ich suche mir einen Film aus und dann kann ich zumindest sagen, ich habe beispielsweise jetzt die Langzeitdokumentarfilme gesehen. Wir machen trotzdem noch diese großen und auch wirklich lang vorbereiteten, wirtschaftlich natürlich komplett unrentablen, anspruchsvollen Reihen, weil das ist ein wissenschaftlicher und kultureller Auftrag, den wir haben. Aber natürlich, das ist nicht integrierbar in ein sozusagen mittlerweile größtenteils von Browsing und Ausprobieren eingeübten Form von Kulturleben. Also machen wir kleinere Reihen, wir machen überschaubarere Specials, wir unterbrechen manchmal Reihen, wir haben diese Collection on Screen eingeführt, wo wir kleine Schwerpunkte machen, die tatsächlich konsumierbar sind, zwischen 6 und 20 Filme beispielsweise zu einem Thema, einem Genre, einem Autor, wiederkehrende, jeden Sonntag ist immer Collection on Screen Tag. Das wird sehr gut angenommen. Wenn man jetzt sagt, ich kann mir nicht den gesamten Akira Kurosawa anschauen, aber eine Auswahl von 6 Must-See-Kurosawas, das geht.
Ich habe immer den Eindruck, wenn ich dann die Monatsprogramme sehe, dass gerade das Filmmuseum in Wien sehr stark auch am Puls der Zeit ist. Vielleicht hat das ja auch was mit so einem Gefühl für Gegenwart zu tun. Und wenn ich jetzt sehe, dass im Mai das Kino von Amos Gitai im Vordergrund steht, also dem sehr berühmten israelischen Filmemacher, der auch seinen neuen Film auf der Berlinale dieses Jahr gezeigt hat, frage ich mich, ist das auch so gedacht, wenn wir jetzt an die Situation im Nahen Osten denken, dass dieses auch ein politisches Angebot ist, sich mit Gegenwart auseinanderzusetzen?
Das ist definitiv so gedacht. Mit der Retrospektive Amos Gitai im Mai haben wir einerseits es mit einem zufälligen Zusammenkommen zu tun. Wir haben das erste Mal vor 4 Jahren über eine Gitai-Retrospektive konkret gesprochen. Damals noch mit unseren Kollegen in Jerusalem, haben uns dann für eine andere Schau zum israelischen Dokumentarfilm entschieden. Und die Gespräche mit Amos Gitai laufen jetzt ganz konkret auch mit der zeitlichen Planung für die Retrospektive seit fast 14 Monaten. Da war noch nicht zu denken, natürlich von dem Anschlag vom 7. Oktober und dem Krieg in Gaza. Dahingehend ist das eine komplette Koinzidenz. Im größeren Zusammenhang von Kino und Gegenwart gedacht natürlich nicht. Also die Beobachtung, dass wir versuchen, wirklich uns mit der Gegenwart auseinanderzusetzen und dass die Beschäftigung mit Film immer auch eine wache Aufmerksamkeit für die politische Gegenwart und soziokulturelle Gegenwart beinhaltet, das steht für mich außer Frage. Also das war tatsächlich auch bei mir eine Antrittsansage. Und ich würde jetzt für unser 60. Jubiläum sozusagen auch nochmal den Satz von Peter Kronlechner und Peter Kubelka, das Ausstellungsobjekt ist der Film, noch ergänzen und sagen, aber das Anschauungsobjekt ist immer die Welt. Anders geht das gar nicht. Zumindest die Fragen sollten auf der Leinwand Platz finden. Ich sage nicht, dass wir immer Antworten geben können. Und Gitai ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Das war nicht geplant, aber ich halte es jetzt gerade in dieser extremen Polarisierung, die stattfindet, wo es ja fast kein differenziertes Reden mehr auch über Israel als Nation gibt. Im Gegenteil, eigentlich sozusagen Israel kulturell wie politisch eigentlich so etwas wie sein Existenzrecht direkt wieder abgesprochen wird, mehr denn je notwendig, auch tatsächlich intellektuelle, differenzierte, künstlerisch prononcierte Positionen auszustellen, damit man sich damit auseinandersetzen kann. Man hofft natürlich, dass Menschen sich dann diese Filme ansehen, auch anwesend sind, wenn Amos Gitai in Wien ist, um sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen und nicht sozusagen im Vorfeld schon dagegen anzubrüllen, virtuell oder physisch. Ja, wenn man diese Hoffnung nicht hat, dass Kino auch ein Austragungsort, und zwar ein kultivierter, zivilisierter Austragungsort für wichtige Gegenwartsdebatten ist, na, dann sollte man das ja eh nicht machen.
60 Jahre Filmmuseum, das ist eben nicht nur Filme zeigen, ich war nicht nur auf der Leinwand, das ist auch Archivieren, das ist auch Forschen. Was sind da derzeit die Schwerpunkte? Ich weiß, Sie verwalten ja auch zum Beispiel so spannende Dinge wie den Vorlass von Michael Haneke, in dem ich jetzt auch gerne rumkramen würde. Was sind denn so gerade die Schwerpunkte des Filmmuseums? Wohin geht die Reise dahingehend?
Wir haben so mehrere größere Linien, die wir eh schon seit ein paar Jahren in so verschiedensten Ausprägungsformen und Intensitätsgraden verhandeln. Und die bewegen sich immer bei uns zwischen im Prinzip zwei Polen. Einerseits Kino als Kunstform und Film als Kunstform, aber auf der anderen Seite auch als Kulturtechnik und zeithistorisches Dokument. Und wir haben konkret gerade zwei Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die in einer langen Tradition mittlerweile schon stehen, Auseinandersetzung mit so einer Form von Geschichte von unten im Film, Amateurfilme, aber auch vernachlässigte kleine Gattungen wie Industrie- und Werbefilm, Gebrauchsfilm und wie sie sich mit städtischem Umfeld befassen. Das ist seit 15 Jahren fast schon ein Schwerpunkt, seit 20 Jahren eigentlich schon ein kleiner Schwerpunkt, an dem ich auch früher schon beteiligt war. Zum anderen haben wir es jetzt erweitert auch um eine Auseinandersetzung über Filmdokumente von, damals hieß es noch schwul-lesbischer Bewegung und jetzt würde man LGBTIQ+ sagen, Also wie haben Menschen ihre Lebenswelt eigentlich einer Form der Illegalität gelebt? Ja, Österreich hatte ja eine Gesetzgebung bis in die 1970er Jahre, die extrem restriktiv homosexuellen Menschen gegenüber war und bis in die 1990er Jahre zum Beispiel ein Werbeverbot hat und Vereinsverbot für, wie man damals noch sagte, gleichgeschlechtlich liebende Menschen. Wie hat sich so ein Leben selbst dokumentiert im privaten, auch wie im sozusagen semi-privaten Bereich? Das ist ein Forschungsprojekt, das eine Kollegin von mir hat, das auch ein Habilitationsprojekt ist, das finde ich wahnsinnig spannend ist. Und zum anderen beschäftigen wir uns aber auch immer wieder mit der Technischen Universität Wien und mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Digital History einfach mit Fragen, wie verändert die Digitalisierung und vor allem der Einsatz von KI auch unsere ganze Wahrnehmung von so etwas wie Archiv und kulturellem Gedächtnis. Also das sind Fragen auch wiederum, die sehr aktuell sind und natürlich weit vom unser Ausstellungsort ist die Leinwand hinein auch in den Bereich jetzt von ganz aktuellen Technologiedebatten geht.
Michael Löwenstein, Leiter des Filmmuseums in Wien, das dieses Jahr 60. Geburtstag feiert. Und das war's, damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Mehr Kino im Radio dann nächsten Samstag. Danke fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.